und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In der heutigen Episode besuchen wir Schlachthöfe und thematisieren das Leid der Tiere darin, der menschlichen wie der nichtmenschlichen. Es ist eine Tatsache, dass zwar nach wie vor der größte Teil der Menschen Fleisch essen will, aber nur die wenigsten wissen wollen, wie es in einem Schlachthof zugeht. Das weiß ich deshalb sehr genau, weil ich seit circa 10 Jahren im Tierrechtsaktivismus tätig bin und es deshalb auf mich genommen habe, sehr genau hinzusehen. Es gibt diverse Aufdeckungen aus Schlachthöfen, die das Leid dokumentieren. Ich beginne am Bauernhof. Wohl bereits dieser erste Begriff in diesem Zusammenhang einen Euphemismus darstellt. Schließlich stellen sich die meisten Menschen unter einem Bauernhof etwas Idyllisches vor. Menschen, die dem Land, der Natur und den Tieren verbunden sind. Die Letztere lieben wie ihre eigenen Kinder. Da fragt man sich schon ab und zu, ob man da nicht eher das Jugendamt einschalten sollte. Aber das nur ganz nebenbei. Jedenfalls wird es genau so in Bilderbüchern bereits seit unserer frühesten Kindheit also eingebläut. Und so wollen wir es auch glauben. Die Realität ist eine ganz andere. Arbeitsüberlastung und die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen sowie von Geldgebern, die den LandwirtInnen Ausbau und Investitionen einredeten, lasten schwer auf ihren Schultern. Dementsprechend viel Wut und Gewalt baut sich auf. Darüber hinaus zahlt sich Landwirtschaft fast nur mehr ab einer gewissen Größe aus, so dass aus den heiteren kleinen Familienunternehmen entweder Großbetriebe werden oder sie sperren zu. Immer wieder liest man vom sogenannten Bauernsterben. Das hat nicht zuletzt mit der unfairen Verteilung der Subventionen zu tun, die Großbetriebe befördern. Kleine Betriebe sind gezwungen zu schließen und große bauen aus. Das heißt, es gibt nicht wenige Tiere, sondern nur wenige Betriebe, die sehr viele Tiere haben. Dadurch werden die Betriebe auch immer professioneller und automatisierter. Denn wie in allen Unternehmen sind die höchsten Kosten, auch in der Landwirtschaft, die Lohnkosten. Je mehr automatisiert wird, desto weniger Menschen muss man anstellen, um das gleiche Resultat zu erzielen. Das bedeutet automatisierte Fütterung und Tränkung. Damit gibt es aber sicher kein Einsparungspotenzial mehr. Oder doch? Oh, natürlich! Die größte Arbeit ist das elende Ausmisten. Deshalb stellt man die Tiere auf Vollspaltenböden. Das ist zwar schon seit langem so, aber man hat es Außenstehenden nicht verraten. Denn was diese landfremden Städter nicht wissen, das macht sie nicht heiß. Jedenfalls, Vollspaltenbodenhaltung bedeutet, nicht ausmisten zu müssen. Also, eine perfekte Situation für die Großbetriebe und wenn dabei 25% der Tiere Mast hops gehen, na gut, sei es drum. Das rechnet sich immer noch. Also, alles perfekt. Diese Tiere sehen genau einmal in ihrem Leben den freien Himmel über sich. Also, dann gleich zweimal, nämlich an dem Tag, an dem sie in den Transporter getrieben werden, der sie zum Schlachthof bringt. Und weil wir gerade beim Schlachthof sind, eine kleine Randbemerkung für all jene, die nur Fleisch essen, das vom Biobauern kommt. Hier am Schlachthof herrscht Egalität in jeglicher Hinsicht, nämlich zwischen allen Haltungsformen, denn im Tod sind sie wieder vereint und ein Biosiegel schützt nicht vorm qualvollen Ersticken in der CO2-Gondel. Und auch wenn es manche nicht glauben, sie werden nicht zu Tode gekuschelt oder gestreichelt. Tut leid. Oftmals hört man Geschichten vom brutalen Umgang der Menschen, die auf dem Schlachthof arbeiten. Dem brutalen Umgang der Menschen mit den Tieren in erster Linie. Mehr als brutal, man kann es schon als sadistisch bezeichnen. Da wird den Tieren wirklich unnötig zusätzliches Leid zugefügt, soweit das unter diesen Umständen noch möglich ist. Und ja, es ist möglich. Ich will die Geschichten nicht nacherzählen. Wer das will und sich darüber ein Bild machen möchte, findet sicher etliche davon relativ schnell im Netz. Aber zurück zum Thema: die Brutalität der SchlachthofmitarbeiterInnen im Umgang mit den Tieren. Nun könnte man es einfach machen und sagen: Ja, das sind halt grauslich abgestumpfte Menschen, unempathisch und verroht, die der Kreatur gegenüber keiner Empfindung fähig sind. Dementsprechend wird auch auf diese herabgesehen, wie dereinst auf den Berufsstand des Henkers. Auch wenn viele die Tiere nicht in den Zustand des Kadavers überführen würden, also mit eigener Hand, so fühlen sie sich denen gegenüber erhaben, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Das ist aber nur ein Aspekt, die soziale Ächtung. Dabei sind die, die Fleisch konsumieren und gerade keine mordlüsternen JägerInnen sind, darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die diese Drecksarbeit übernehmen. Doch auch das erklärt noch nicht den offen zutage tretenden Sadismus. Schauen wir uns die Arbeitsbedingungen in solchen Schlachthäusern genauer an. Es handelt sich bei dieser Tätigkeit um schwere körperliche Arbeit. Die SchlachthofmitarbeiterInnen führen repetitive, also sich immer wiederholende Bewegungen aus, wie Schneiden, Heben oder Zerlegen, oft mit scharfen Werkzeugen. Dies führt häufig zu Muskel-Skeletterkrankungen. Die Arbeitsumgebung ist als gefährlich einzustufen. Der Umgang mit Messern, Maschinen und rutschige Böden erhöhen das Verletzungsrisiko. Außerdem sind viele Arbeitsbereiche kalt und feucht, speziell die Fleischverarbeitung, die zwischen 4 und 10 Grad kühl ist. Dies verstärkt die körperliche Belastung. Diese Menschen leiden schon nach relativ kurzer Zeit oftmals unter chronischen Schmerzen, insbesondere in Rücken, Schultern und Handgelenken. Die Arbeitstage sind lang und die Bezahlung schlecht. Viele Beschäftigte sind MigrantInnen. Sie bekommen nur befristete Verträge oder welche mit Subunternehmen. Das führt zu finanzieller Instabilität. Während Corona wurde in den Tönnies-Betrieben aufgedeckt, wie die ArbeiterInnen hausen. Weil Wohnen kann man das nicht nennen. Für diese Unterkünfte wird ihnen zusätzlich noch verhältnismäßig viel Geld abgenommen. Der Arbeitsdruck ist hoch. Schnelle Produktionszyklen und strenge Zeitvorgaben erhöhen den Stress. ArbeiterInnen müssen oft in Höchstgeschwindigkeit arbeiten, um die Quoten zu erfüllen. Überlastung, Erschöpfung und Angst erhöhen das Verletzungsrisiko zusätzlich. Wer sich jedoch verletzt, pflegt. Dazu kommt noch das erhöhte Risiko von Infektionen. Der Kontakt mit tierischen Überresten erhöht das Risiko einer Zoonose oder von bakteriellen Infektionen. Die hohe Lärmbelastung kann zu Hörschäden, der Einsatz von Reinigungsmitteln zu Atemwegserkrankungen führen. Doch dazu kommt noch die psychische Belastung. Das tägliche Töten und Zerlegen von Tieren kann emotional belastend sein. Studien zeigen, dass dies zu einer Abstumpfung führt, zu Schuldgefühlen oder sogar zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Erhöhte Raten an Depressionen und Angststörungen wurden ebenso erhoben. Doch ist es tatsächlich so einfach, dass Brutalität brutal werden lässt? Oder anders gesagt, stimmt die sogenannte Brutalization Hypothesis, also die Brutalisierungshypothese? Einige Studien, wie etwa die von Amy Fitzgerald aus dem Jahr 2008, deuten darauf hin, dass die Arbeit in Schlachthäusern, insbesondere das tägliche Töten von Tieren, einer emotionalen Abstumpfung führen kann. Dies könnte sich in einem erhöhten Aggressionspotenzial oder einer geringeren Empathie äußern. Eine Studie aus den USA fand einen statistischen Zusammenhang zwischen der Präsenz von Schlachthäusern in Gemeinden und erhöhten Kriminalitätsraten. Allerdings ist die Kausalität umstritten, da auch andere soziale Faktoren wie Armut oder prekäre Arbeitsverhältnisse eine Rolle spielen könnten. Was ebenfalls dagegen spricht, ist, dass nicht alle ArbeiterInnen brutaler werden. Viele entwickeln Bewältigungsmechanismen, um die emotionale Belastung zu verarbeiten. Studien belegen jedoch, dass SchlachthofmitarbeiterInnen ein erhöhtes Risiko aufweisen für Substanzkonsum, was als Bewältigungsstrategie angesehen werden kann. Dazu kommt noch, dass viele ArbeiterInnen, insbesondere MigrantInnen, in isolierten und oder prekären Verhältnissen leben. Doch wenn es so schlimm ist, warum tut man sich das an? Besonders kluge Menschen argumentieren ja gerne damit, na dann sucht euch doch eine andere Arbeit. Ihr könnt ja als Professoren arbeiten oder PolitikerInnen werden. Demgegenüber haben die Tiere jedenfalls keine Wahl, denn sie werden als Eigentum zu dem gezwungen, was sie tun müssen. Aber Menschen haben doch die Wahl. Ist dem wirklich so? Die Einstiegsbarrieren sind niedrig, da es keine formale Ausbildung braucht, ebenso wenig wie Sprachkenntnisse. Für Menschen mit Migrationshintergrund ohne Sprachkenntnisse ist die Auswahl an Jobs nicht besonders groß, was die Arbeit im Schlachthof als Alternative erscheinen lässt. In Ländern wie Deutschland, aber auch Österreich, sind viele Beschäftigte in der Fleischindustrie osteuropäische ArbeitsmigrantInnen, wie zum Beispiel aus Polen oder Rumänien, die aufgrund der besseren Löhne im Vergleich zum Heimatland diese Jobs annehmen. Was auch zum Tragen kommt, ist, dass es sich um einen relativ sicheren Arbeitsplatz handelt, denn es ist nicht absehbar, dass der Fleischkonsum in den nächsten Jahren signifikant zurückgeht. Dennoch bleibt es Fakt, dass der Schlachthof ein Sinnbild für unsere moderne Gesellschaft ist. Ein Abbild des Umgangs mit Leben, sowohl menschlicher als auch nichtmenschlicher Tiere. Die Menschen werden verheizt unter quälenden Bedingungen gehalten, die ein wenig an die Arbeitsbedingungen der Frühzeit der Industrialisierung gemahnen. Der Arbeitsdruck, die fehlende Kontrolle, die Abwesenheit von Solidarität führen zu individuellem Leiden, das selten verbalisiert wird. Wer nicht spurt oder sich gar mit seinen Erfahrungen an die Presse wendet, wird sofort hinausgeworfen. Wenn sich jemand bei der Arbeit verletzt oder krank wird, geschieht dasselbe. Wie sollten diese Menschen ihre Rechte einklagen, da sie keine adäquate Vertretung haben, geschweige denn eine Lobby? Und es ist eine Arbeit, bei der Töten am Fließband passiert. Der berühmte Henry Ford hat sich übrigens die Vorteilhaftigkeit der Produktion mittels Fließband von den Schlachthäusern abgeschaut. Dies wurde späterhin zum Synonym für Fabriksarbeit. Produzieren am Fließband in ununterbrochener, unausgesetzter Weise, ohne Freiraum, den Takt des Arbeitens, der Unerbitterlichkeit und Präzision der Maschine unterworfen. Der Mensch als Beiwerk zu einem immer sich fortbewegenden, stillstandslosen Antreiber ohne Rücksicht oder Anpassung. Der Mensch muss sich anpassen, um der Maschine zu entsprechen. Der Mensch passt sich an das, was er erfunden hat. Der Mensch wird von den Betreibern angepasst. Funktion und Disziplin werden erwartet. Sonst nichts. Können muss man nichts außerdem. Die Produktion von Dingen, die schon im Überfluss vorhanden sind, wird nicht etwa ausgesetzt deswegen, sondern dem Berg an nicht benötigtem wird immer noch etwas hinzugefügt, während die Maschine, um weiter zu funktionieren, Unmengen an Ressourcen verschlingt, unausgesetzt, ohne Ermüdungserscheinungen, frisst Rohstoffe und Hilfsstoffe und spuckt fertige Erzeugnisse aus, frisst Energie, die wir bald nicht mehr haben, nutzlos und für den Müll produziert, dennoch abgesetzt für die, die meinen, unausgesetzt konsumieren zu müssen. Es wird nicht gefragt, ob es überhaupt noch notwendig ist, sondern nur, wie man noch mehr einsparen kann dabei, um noch mehr Profit zu lukrieren. Die Stellschrauben, die am meisten bringen, sind die Menschen an den Maschinen, die freie Zeit wollen und mal krank sind und sich um ihre Familien kümmern wollen oder gar um ihre Freunde, weil der Mensch doch sozial ist, nicht nur funktional. Und in den Schlachthäusern werden nicht einfach nur Dinge zusammengepasst, sondern ein Leben ums andere vernichtet, im Takt der Maschine, nach der Zeit, ständig unter Zeitdruck. Die nichtmenschlichen Tiere, die keine Wahl haben, die hineingedroschen werden, weil sie Angst riechen, die Schreie der anderen hören, das Blut sehen und genau wissen, was auf sie zukommt. Und dass es kein Entkommen gibt. Von Geburt an eingesperrt ist das Finale die ultimative Vernichtung einer Hoffnung, die nie hätte sein dürfen. Und wir Menschen haben diese Maßlosigkeit an Vernichtung immer mehr perfektioniert. Doch vor allem die Illusion des sauberen Todes, weil wir nichts anderes sehen wollen, als das sauber verpackte, unblutige Produkt, das wir im Supermarkt kaufen. Wie abgestumpft und dem Leben entkoppelt muss ich sein, wenn ich ein Steak kaufe und nicht die Verzweiflung in den Augen des Rindes mitdenke, Spare Ribs konsumiere und nicht die Angst aus den Schreien des Schweines höre. Und bei all den anderen Produkten, die man sich aneignet, bloß durch Geld, weil man es kann und jede Empathie dabei verliert. Diese endlose Reihe an entwürdigten, diskreditierten Lebewesen, die der Mensch in all seiner Präpotenz ins Leben setzt, bloß um dieses Leben so lebensunwert wie möglich zu gestalten und zuletzt bestialisch wieder auszulöschen. Wie viel Arroganz und Maßlosigkeit ist notwendig, um mich über die Kreatur derart zu erheben, sie als wild und unzivilisiert zu bezeichnen, während sich die wahre Bestie das menschliche Antlitz bloß notdürftig übergezogen hat. Als Druckbild. Es kann schon sein, dass der Homo sapiens eigentlich ein soziales Wesen ist und eigentlich auf ein Miteinander setzt und vieles dafür spricht, dass er eigentlich niemanden schaden will. Aber im Angesicht der milliardenfach unwidersprochenen Inbesitznahme und Inhaftierung von freien Individuen, des milliardenfachen Gemetzels an unschuldigen Lebewesen, gibt es keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, nur fadenscheinige Ausreden und letztlich die Erkenntnis, kein Raubtier auf der Welt ist so bestialisch wie der Mensch, der Leben für den Müll züchtet, weil die Rechnung so aufgeht. Und die einzige Begründung, die letztlich übrig bleibt, wenn alle anderen Argumente oder angeblichen Argumente widerlegt sind, ist ein lapidares, weil es schmeckt. Der Schmerz, das Leid, die Hinrichtung, alles ist vergessen und wird verdrängt, weil es schmeckt. Es ist unfassbar, letztlich unfassbar. Der Mensch, der Kultur und Kunst und Philosophie und Wissenschaften und Religion hervorgebracht hat, mutiert angesichts des Angebots an Fleisch zum Zombie, der auf alles vergisst, was ihn als denkendes, fühlendes und soziales Wesen ausmacht. Und dennoch meint er immer noch, gut zu sein. Irgendwie. Egal wie viele Gräueltaten Menschen anderen angetan haben, keine davon sind so widerlich, dekadent und gnadenlos wie das Vorgehen gegenüber unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen. Das Hinmetzeln der Inkas und anderer Völker erfüllt uns zu Recht mit Grauen und sollte nicht mehr möglich sein, aber der Massenmord an Tieren wird nicht nur geduldet, sondern verteidigt. Wenn man es wagt, die Maske abzulegen und die Scheuklappen und tatsächlich sieht, was hier geschieht, dann möchte man eigentlich verzweifeln. Doch wir werden uns davon nicht abbringen lassen, uns weiter einzusetzen für Freiheit und Gerechtigkeit für alle Lebewesen, egal ob menschlich oder nicht menschlich, für eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.